Also wenn wir die Zahl sehen, 2,9 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss. Das ist ja unsere größte Ressource, die wir in Deutschland haben. Da müsste man sehr viel früher, sehr konsequent, mit einem großen Fokus rein investieren.
Und was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein Handelsabkommen, was gerade die neokoloniale Arbeitsteilung vertieft und damit auch die Südamerikaner abhängt. Und nachhaltige Entwicklung oder auch Partnerschaft auf Augenhöhe sieht wirklich anders aus.
Seit mehr als 10 Jahren gibt es eine ganz verbreitete Afghanistan-Müdigkeit. Aber andererseits eben ist ein Schlussstrich zu machen, abzuhaken, ist humanitär, aber sicherheitspolitisch auch, also das eine völlig ignorant und das andere ist sicherheitspolitisch völlig kurzsichtig.
Blätter Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen sommerlichen Folge des Blätter Podcast. Heute gibt es wieder einen regulären Podcast, nämlich mit Interviews und Gesprächen zum Blätterheft vom August. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich sehr, dass Tessa Penzel und Ferdinand Muggenthaler aus der Redaktion beim Podcast mitmachen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo Karin, freue mich dabei zu sein.
Hallo Karin, freut mich.
Heute könnt ihr im Podcast folgende Interviews hören. Wie es sein kann, dass in Deutschland fast 3 Millionen junge Menschen keinen Berufsabschluss haben und warum es gerade angesichts des Fachkräftemangels so wichtig wäre, ihnen noch Chancen zu geben, darüber spricht Maike Rademacher, Journalistin und Volkswirtin. Dann geht es um das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbund Mercosur, warum der eine Katastrophe für Umwelt, Menschenrechte und auch die lokale Wirtschaft ist und wer davon profitiert, das erklärt gleich Armin Paasch, Experte für nachhaltige Wirtschaft bei Miserior. Und nicht zuletzt ist der gescheiterte Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr Thema hier. Winfried Nachtwey, Grünen-Politiker, Sicherheitsexperte und langjähriger Bundestagsabgeordneter, der in der Enquete-Kommission das Scheitern der 20 Jahre dauernden Afghanistan-Mission aufarbeitet, ist hier zu Gast. Aber jetzt erstmal zu euch, Tessa und Ferdinand. Was sind eure Lesetipps?
Ich möchte gleich 3 Texte empfehlen. Nämlich die 3 Kommentare von Armin Osmanowitsch, Bettina Rühl und Roman Deckert. Da wird nämlich zum einen beleuchtet, wie ein Neustart der europäischen Afrika-Politik aussehen könnte und warum es den so dringend braucht. Dann folgt der Text von Roman Deckert, der sich mit der katastrophalen Lage in Sudan beschäftigt und darin vor allem die Rolle Deutschlands analysiert. Und dann schließt der Text von Bettina Rühl an. Sie schaut nach Äthiopien. Das Land ist ja seit der Krieg Ende 2022 offiziell beendet wurde, so gut wie verschwunden aus den deutschen Medien. Und das, obwohl sich da gerade viele Krisen zuspitzen. Also es gibt neue bewaffnete Konflikte, viele Menschen leiden Hunger und die Klimakrise verschärft das Ganze noch. Genau hier schließt sich sozusagen die Klammer zum ersten Text, weil an diesen Beispielen sehr deutlich wird, warum die EU nicht einfach weitermachen sollte wie bisher, sondern gerade in der Klima- und Migrationspolitik einen langfristigen Plan braucht und eine vernunftbasierte Afrikapolitik anstreben sollte. Deshalb diese 3 Texte als Paket sich ergänzend. Das wäre meine Empfehlung für dieses Heft.
Danke, Tessa.
Dann kann ich gleich weitermachen mit eigentlich einem anderen Paket. Also in den USA überschlagen sich ja gerade die Ereignisse und wir haben diesmal gleich 4 Texte. Die zu Recht verschiedene Aspekte des Dramas sich vornehmen, alle wichtig, aber ich empfehle besonders den Text von John D. Michaels, Trumps tiefer Staat. Der beschreibt nämlich sehr eindrücklich, wie viel besser Trump diesmal auf eine Machtübernahme vorbereitet ist und wie sich auch sein Programm geändert hat. Also das Programm der Republikaner war ja eigentlich immer das eines schlanken Staats und tatsächlich ist der Staat in den USA vergleichsweise schwach. Und das Absurde ist jetzt, dass Trump zwar immer noch gegen den sogenannten Deep State agitiert, also ein angeblich mächtiger Staat im Staate, den es gar nicht gibt. Das ist so eine Art Projektion, weil in Wirklichkeit planen gerade er und seine Fans jetzt einen eigenen starken Staat, der aber eben nicht Recht und Gesetz verpflichtet ist, sondern ganz dem Willen des Präsidenten untertan sein soll. Das wäre dann wirklich ein Deep State, ein tiefer Staat, wie man ihn aus anderen autoritären Regimen kennt. Und die Trump-loyalen Beamten werden jetzt schon gecastet. Das Project 2025, also das Projekt 2025 von Trumps Fan, plant tatsächlich statt der üblichen 4.000 politischen Beamten, die immer ausgetauscht werden mit dem neuen Präsidenten, Zehntausende Beamte auszutauschen bei der Machtübernahme. Jetzt haben wir zwar mit dem Rückzug von Biden und Kamala Harris vielleicht bessere Chancen, dass Trump doch nicht Präsident wird, aber die Gefahr bleibt real. Deswegen meine unbedingte Leseempfehlung Trumps tiefer Staat von John D. Michaels.
Danke, Ferdinand. Vielleicht seid ihr beim Hören des Podcasts ja gerade im Urlaub oder auf dem Weg dahin. Vielleicht geht es ja nach Frankreich, England oder Österreich. Und da wollte ich euch gerne noch die passenden Artikel dazu empfehlen. Nämlich Annette Dittert aus London über den neuen Politikstil und die Herausforderungen der frisch gewählten Labour-Regierung in Großbritannien. Und aus Österreich gibt es das Plädoyer für eine furchtlose Sozialdemokratie von Andy Babler, dem hochmotivierten Chef der österreichischen Sozialdemokraten, der bei den Parlamentswahlen im September die FPÖ überholen will. Und dann die Analyse der Wahlen in Frankreich vom Blätterredakteur Steffen Vogel, den ich persönlich ganz unabhängig von meinen Reiseplänen hervorheben möchte. Heute, wo der Podcast veröffentlicht wird, beginnen ja die Olympischen Spiele in Paris, die die Idee von internationaler Freundschaft, Solidarität und Fair Play feiern. Aber zugleich sehen wir eine tiefe politische Spaltung in unserem Nachbarland. Zwar haben die linken und moderaten Parteien es geschafft, die rechtsextreme Marine Le Pen und ihre Partei bei den Stichwahlen auf den dritten Platz zu verweisen. Steffen Vogel beschreibt allerdings sehr nüchtern, dass man sich nicht zu früh freuen darf. Marine Le Pen und ihre Leute haben einen langen Atem und es wird ihnen leicht fallen in den kommenden Monaten, die auf die Danke, Ferdinand. Soll der linksbürgerliche Koalition gegen rechts zu demontieren oder aber bei ihrer Selbstdemontage zuzusehen. Die Herausforderungen für die französische Linke sind groß, wenn sie 2027 Marine Le Pen als Präsidentin verhindern wollen. Danke an Steffen Vogel für diese Einordnung. Das waren meine Lesetipps zur politischen Situation in Europa. Ich verrate nicht, wohin es in den Urlaub geht. Herzlichen Dank, Tessa und Ferdinand. Wir sprechen uns gleich nach den Interviews nochmal.
Ich habe noch eine Leseempfehlung für die Leute, die ganz viel Zeit haben im Sommer, weil wir haben einen neuen Reader rausgebracht mit dem Titel Demokratie oder Faschismus, was heute auf dem Spiel steht. Und da wichtige, nach wie vor gültige Texte zu dem Thema versammelt. Ein dicker Reader, den man jetzt bestellen kann oder im Buchhandel kaufen.
Brandneu, sehr blau und ja. Auf dem Titelblatt kann man schon die
Protagonisten wie Putin, Trump, Höcke, Meloni, Orban, Modi sehen. Um die geht es da auch, aber auch eben um die Ideologie und die Gefahren, die mit dem Rechtsautoritarismus und dem Faschismus, dem neuen Faschismus oder was ist daran neu, um diese Fragen geht es in dem Lieder.
Danke, Ferdinand. Es gibt ein offensichtliches Paradox auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Alle, wirklich alle Branchen klagen über Personalmangel. Die Betriebe finden keine Fachkräfte, sie finden keine Auszubildenden. Gleichzeitig haben hierzulande fast 3 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren keinen Berufsabschluss. Die Journalistin Maike Rademacher hat darüber im aktuellen Blätterheft geschrieben. Sie ist Volkswirtin und Journalistin und sie sitzt jetzt mit mir in der Redaktion, was mich sehr freut. Herzlich willkommen, Maike.
Hallo, vielen Dank.
2,9 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss. Mit dieser hohen Zahl an Schul- und Ausbildungsabbrechern steht Deutschland in Europa sogar an vierter Stelle. Hat dich das überrascht, als die aktuellen Zahlen vom Bundesbildungsbericht veröffentlicht wurden?
Das war sogar der Auslöser dafür, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Ich habe dann gedacht, das ist eine so hohe Zahl, da muss man doch mal hinterher recherchieren, warum das so ist. Weil auf der anderen Seite holen wir jedes Jahr 400.000 Menschen ins Land oder sollen 400.000 Menschen ins Land holen, die hier als Fachkräfte arbeiten sollen. Und dem gegenüber stehen 2,9 Millionen, die keinen Berufsabschluss haben. Das wollte ich dann unbedingt mal zusammenbringen und schauen, was da passiert ist.
Und was ist da schiefgelaufen? Was sind die Hauptursachen?
Es ist nicht so, dass diese 2,9 Millionen jetzt Abiturienten sind, die alle mal kurz noch ein paar Jahre wegfahren und dann den Anschluss nicht finden oder so Joschka Fischer ähnlich, dann denken, das geht auch ohne Berufsabschluss. Es gibt dahinter schon eine Struktur. Sehr viele von diesen jungen Menschen haben schon keinen Schulabschluss geschafft und gemacht. Sehr viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund und es sind vorwiegend Männer. Warum die Schwierigkeiten haben, einen Schulabschluss zu machen. Bei den Migrantischen ist es häufig das Problem, dass die Deutschkenntnisse nicht ausreichen. Und es kommt dazu bei den migrantischen jungen Leuten, dass die Eltern, die eine sehr wichtige Rolle spielen dabei, welchen Beruf man wählen sollte, sich da in den deutschen Berufssystem nicht auskennen und dass sie das Ausbildungssystem nicht kennen. Also das ist ein, das sind die Probleme, die dahinter stehen, die sind groß und gewaltig.
Wie sehr sind denn die Schulen in der Verantwortung für diese Misere? Bereiten die eventuell die Schüler gar nicht so richtig auf den Beruf vor?
Es gibt in fast allen Schulen das Thema Berufsorientierung, dass man also sehr möglichst früh hingeht und mit Jugendlichen einen Tag, eine Woche oder auch Praktika macht und mit ihnen versucht, diesen Dschungel an Angeboten, es gibt ja auch über 300 Ausbildungsberufe, muss man da auch erstmal durchkommen, wo man mit den Jugendlichen da durchgeht. Da haben mir aber junge Leute zum Beispiel gesagt, das war langweilig, das war standardisiert, das war jedes Jahr das Gleiche. Das wird häufig mit Menschen gemacht, die sich in der Berufswelt und in dieser Programmwelt gar nicht auskennen. Also zu erwarten, dass Lehrer, die sowieso schon so viele Aufgaben übernehmen, jetzt auch noch die gesamte Berufsorientierung mit ihren vielen Facetten übernehmen, das finde ich sehr anspruchsvoll. Die perfekte Berufsorientierung wäre natürlich, dass man das sehr früh macht und nicht erst irgendwie in der letzten Klasse, dass man das kontinuierlich macht und dass man das auch sehr praxisbezogen in enger Zusammenarbeit mit den Betrieben macht. Das wissen auch alle. Das wissen auch die Experten, dass die frühe, praxisnahe, kontinuierliche Berufsorientierung ein Weg ist, die Jugendlichen aus der Schule rauszulotsen und in einen Beruf reinzulotsen. Aber daran, dass es schon seit Jahren gefordert wird, früh, kontinuierlich, praxisnah, merkt man, es wird offensichtlich nicht gemacht oder nicht genug gemacht.
Du kennst aber auch Beispiele, wo es gut läuft.
Ja, es gibt immer irgendjemand, der sagt, wenn Sie die Lösung dafür wissen wollen, dann gehen Sie nach Hamburg. Hamburg hat vor 10, 12 Jahren eine sehr hohe Quote von jungen Leuten gehabt, die sind aus der Schule raus und dann wusste keiner, was sie eigentlich machen. Das waren ungefähr 8000 junge Leute jedes Jahr.
Jedes Jahr 8000?
Jedes Jahr. Und dann hat man sich hingesetzt und hat gesagt, als Stadtstaat, das geht so nicht weiter, hat alle Beteiligten zusammengetrommelt, also die Maßnahmenträger, die Schulen, die Jugendberufsagenturen und hat mit denen zusammen gesagt, wie können wir verfolgen, was die jungen Leute machen? Welche Daten brauchen wir dafür? Man muss die ja überhaupt erstmal anschreiben können. Dann haben die dafür gesorgt, dass dieser Datenaustausch zwischen den Schulen, den Jugendberufsagenturen und den Maßnahmenträgern, dass der verbessert wird, dass man also wirklich weiß, wer wo ist, haben diese Jugendlichen gezielt angesprochen und angeschrieben. Einer hat mal gesagt, die haben die gestalkt und haben dafür gesorgt, dass die möglichst schnell in ein Projekt, in Berufsschulen reinkommen, in Berufsorientierungsschulen reinkommen, wo sie sofort anfangen, in Praktika zu arbeiten, in verschiedenen Betrieben zu arbeiten und festzustellen, was sie jetzt wirklich interessiert. Also ich habe mit jungen Menschen gesprochen, die haben gesagt, ich war in einem Restaurant, das war aber nicht so was für mich, immer in der Küche stehen. Dann war ich beim Kfz, das war es irgendwie auch nicht so. Und jetzt gehe ich zu einer Bank und ich glaube irgendwie, das gefällt mir, weil ich eigentlich, wie ich festgestellt habe, sehr gut mit Zahlen umgehen kann. Und diese Kinder sind halt mehr oder weniger ständig in irgendeinem Praktikum, werden dabei auch begleitet von Mentoren. Und dieses Programm hat dazu geführt, dass die Zahl derjenigen, wo die irgendwie in den Markt reinlanden und nicht wissen, was sie wollen, dramatisch gesunken ist.
Aber das heißt doch, es gibt Ideen, es gibt Rezepte, man muss sie nur anwenden.
Das Problem ist, dass ein Stadtstaat mit eigenen Schulgesetzen das natürlich viel besser durchsetzen kann als so jemand wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz. Auf der anderen Seite, die Bemühungen, den Dschungel zu durchforsten, die Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und zu gucken, wie man möglichst schnell an die Jugendlichen rankommt, der wird nicht konsequent verfolgt.
Das ist aber trotzdem auch erst nach der Schule passiert. Hamburg hat sich gefragt, wo sind die Schulabgänger und Abgängerinnen geblieben und hat danach gehandelt.
Die haben auch eine frühe Berufsorientierung. Also sie haben ab der 8., ich glaube, es war die 8. Klasse, ab der 8. Klasse ein großes Berufsorientierungsprogramm. Also nicht nur so ein bisschen eine Woche, sondern schon forciert.
Die neueste Initiative von der Bundesregierung in diesem Fall ist ja das Startchancenprogramm. Das soll jetzt schon in dem Herbst, in diesem Schuljahr beginnen und da wird richtig Geld reingesteckt. Ist das jetzt der große Wurf? Geht das in die richtige Richtung? Da werden ja irgendwie 4000 Schulen, glaube ich, ausgesucht und über 10 Jahre läuft das Programm. Oder ist das nur wieder so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Naja, das Startchancenprogramm soll ja grundsätzlich Schulen dazu verhelfen, sich besser aufzustellen bei Jugendlichen, die einen größeren Bedarf haben. Das umfasst viele Maßnahmen und es umfasst unter anderem auch eine frühe Berufsorientierung oder Berufsorientierungsmaßnahmen, Hilfen dazu. Ich habe mir dann einfach mal angeguckt, 4000 Schulen in 10 Jahren, wie viele Schulen wir in Deutschland haben, das sind 33.500. Und man kann das das größte Bildungsprogramm von Deutschland nennen. Aber wenn über 20.000 Schulen mehr oder weniger, über 33.000 Schulen mehr oder weniger im Losverfahren, man Glück haben muss, dass man was davon abbekommt und die anderen nicht, dann halte ich das für nicht besonders zielorientiert. Also entweder machen wir ein Bildungsprogramm und dann kriegen wir sie in den meisten Schulen oder wir machen irgendwie so ein kleines, so ein Feigenblatt, das dann irgendwie als größtes Programm ausgehängt wird, aber tatsächlich nur wenige Schulen davon profitieren. Was ich ihnen gönne. Ich gönne es jeder Schule, die das bekommt und jedem Schülerinnen und Schüler, die das Geld und die Unterstützung bekommen, aber das reicht nicht. Also wenn wir die Zahl sehen, 2,9 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss, dann reicht das nicht.
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks fordert ja sogar eine Bildungswende.
Ja, das ist ja unsere größte Ressource, die wir in Deutschland haben. Ich glaube, dass man gerade bei den jungen Menschen ganz früh auch schon in den Grundschulen, also es hat ja nicht besonders viel Sinn, junge Menschen in eine Schule zu schicken, wenn sie kein Deutsch können, ausreichend Deutsch können oder wenn sie sich die Schnürsenkel nicht binden können und andere Fähigkeiten nicht schaffen und nie gelernt haben. Und da müsste man sehr viel früher, sehr konsequent mit einem großen Fokus rein investieren. Aber nicht mit einem Programm, was eben nur einen Teil der Leute bekommt. Das ist ein bundesweites Problem. Das ist nicht das Problem von 4.000 Schulen, sondern im Zweifelsfall von 25.000 Schulen. Und wir haben in einigen Ländern, Bundesländern ja auch eine relativ hohe Zahl von jungen Menschen, die Probleme mit Deutsch, mit Lesen und Mathe haben. Das kann man nicht irgendwann, wenn die in die weiterführende Schule kommen, auffangen. Das muss man viel früher konsequent rein investieren. Das zeigen ja auch alle Länder in Europa, die das eben auch anders machen.
Naja, aber jetzt haben wir ja fast 3 Millionen Jugendliche ohne Berufsabschluss, auch ohne Schulabschluss teilweise. Was für Möglichkeiten gibt es denn für die in dem System?
Ja, das, was über diese Beratungsstellen hinaus, wo man hineingeht und sagt, irgendwie, ich weiß nicht, was ich werden soll. Das kann man in der Schule machen, das kann man in der Jugendberufsagentur machen, ist dann eine der häufigen Stufen, dass sie in eine Maßnahme geschickt werden. Und von diesen Maßnahmen, da habe ich das Bundesinstitut für berufliche Bildung mal angerufen und habe gefragt, wie viele von diesen Maßnahmen gibt es denn eigentlich? Und die haben mir dann gesagt, insgesamt bundesweit gibt es 260 Programme, Angebote, die Jugendliche dann besuchen können. Das geht los beim Deutschkurs über Berufsorientierung, was kann ich denn eigentlich machen? Das geht über Bewerbungstraining. Das sind ganz, ganz viele Angebote, ein wahrer Dschungel, durch den man sich dann auch erstmal hindurchsuchen muss und die dann häufig dazu führen können, dass Jugendliche eine Maßnahme machen, die nächste Maßnahme machen, die dritte Maßnahme machen, immer schön unterschiedliche Dinge und irgendwann den Anschluss daran verlieren, dass es eigentlich um einen Ausbildungsplatz geht, dass eine Maßnahme möglichst direkt, möglichst früh in eine Ausbildung führen soll. Und das tun viele dieser Maßnahmen nicht.
Stattdessen werden sie schulmüde. Ne? Das gibt es ja auch, diesen Effekt.
Sie werden schulmüde, sie haben auch keine Lust mehr auf diese Maßnahmen, weil es auch nicht weitergeht. Die Jugendlichen in Deutschland sind auch im Vergleich zu anderen Ländern relativ alt, wenn sie anfangen, diese Ausbildung zu machen. Die sind eben oft auch nicht 16, 17, 18, sondern 19, 20. Und dann ist die Frustration hoch, wenn man merkt, man kommt irgendwie keinen Schritt weiter und es gleichzeitig natürlich auch ein sehr attraktives Angebot gibt. Also wenn man zum Beispiel sich bei Supermarktketten mal orientiert und guckt, was man da verdienen kann und dann sieht, dass man da irgendwie mit 1.200, 1.300 Euro nach Hause gehen kann und in einer Ausbildung zum fast dem gleichen Beruf 2/3 davon bekommt, aber deutlich weniger, dann gehen viele Jugendliche hin und sagen, dann gehe ich lieber arbeiten. Spare ich mir was zusammen und dann kämpfe ich mich irgendwie hoch, irgendeinen Job, irgendeinen Posten werde ich dann schon finden. Danach den Anschluss zu finden, nochmal zu sagen, ich gehe in eine Ausbildung, mache 3 Jahre Ausbildung, bekomme nur in Anführungsstrichen das Lehrgeld, das ist ja unterschiedlich hoch. Das ist dann eine Pille, die viele nicht mehr schlucken wollen.
Und dann gehören Sie zu dem Teil des großen Heeres von 7 Millionen Menschen in Deutschland, die ohne Berufsausbildung arbeiten. Was weiß man über die?
Das war die zweite Zahl, die mich sehr verblüfft hat. Das geht bei der Müllabfuhr los bis zu irgendwelchen Verkäufern oder Läden. Die haben sich dann in der Regel irgendwie durchgearbeitet und durchgewuselt, bis sie geworden sind, was sie sind und verdienen auch ihr Geld. Das Problem ist für diese Leute, für diese Menschen häufig, sie werden, weil sie auch oft schwere körperliche Arbeit machen, häufiger krank. Sie werden schneller arbeitslos, sie sind länger arbeitslos, sie haben weitaus größere Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu finden, weil man ja für jede Stelle in der Regel ein Zeugnis, einen Abschluss vorlegen muss in irgendeiner Form. Und sie haben dadurch, dass sie häufig im Niedriglohnsektor sind, dann auch weniger Geld zur Verfügung. Das kostet den Staat also auch Geld, weil wer weniger verdient, zahlt auch weniger Sozialabgaben. Es ist aber individuell vor allem für die Menschen ein Problem, weil sie natürlich auch damit ihre Rente finanzieren müssen. Sie sind auf der anderen Seite natürlich für die Wirtschaft ein willkommenes Heer an Menschen, mit denen man einfacher sagen kann, was sie zu tun und zu lassen haben, weil sie es so schwierig haben. Deswegen ist der Aufschrei darüber, dass wir so viele Leute haben, die ohne Berufsabschluss arbeiten, wahrscheinlich auch nicht so hoch, weil die sind im besten Fall auch einfach billiger.
Wo siehst du die Rolle des Handwerks oder der Betriebe, die ja diese jungen Leute dann aufnehmen? Machen die genug? Bemühen die sich genug?
Je mehr der Fachkräftemangel voranschreitet, desto eher ist man bereit, auch mal junge Leute einzuladen und mitzunehmen, die vielleicht nicht die besten Zeugnisse haben oder die vielleicht überhaupt kein Zeugnis haben. Also mir hat jemand erzählt, dass er gegenüber ein Schild hängen hat, wo drauf steht, es ist uns egal, was du gemacht hast und was du für einen Abschluss hast, komm einfach zu uns. Also da ändert sich bei den Betrieben was. Dieses Auswahl, wir hätten gerne möglichst einen Realschüler, möglichst einen Abiturienten oder möglichst irgendwie einen ohne Migrationshintergrund, das ändert sich gerade. Aber es ist auch noch nicht weit genug gediehen. Also es gibt immer noch viele Betriebe, die glauben, sie könnten Menschen ablehnen, weil sie ihnen gerade nicht passen oder weil sie zur Kultur des Betriebes nicht passen. Da könnte man auch einen Kulturwandel beim Handwerk noch fordern. Also es ist nicht so, dass alles Gold ist, was da glänzt.
Herzlichen Dank, Maike Rademacher, für das interessante Gespräch.
Gern geschehen, danke ebenfalls.
Zwanzig lange Jahre haben die Europäische Union und das Wirtschaftsbündnis Mercosur in Südamerika über ein Abkommen verhandelt. Jetzt stehen sie tatsächlich kurz vor dem Abschluss. Damit könnte bald eine der größten Freihandelszonen der Welt entstehen. Und zwar zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten, also Paraguay, Uruguay, Venezuela, Argentinien und Brasilien. Warum das Abkommen trotz der langen Verhandlungen immer noch oder sogar noch problematischer ist als früher, das erklärt jetzt Armin Paasch. Er arbeitet zum Thema verantwortliches Wirtschaften beim katholischen Hilfswerk Miserior. Hallo Armin, toll, dass du Zeit gefunden hast für ein Gespräch über deinen Artikel.
Sehr gerne. Guten Morgen, Karin.
Ja, die Idee ist doch eigentlich ganz nobel, dass Staaten ihren Handel vereinfachen, dass Zollschranken wegfallen und Güter leichter getauscht werden können. Die EU ist ja selbst ein gutes Beispiel dafür. Und die geplante Freihandelszone zwischen der EU und Mercosur wäre mit 715 Millionen Einwohnern eine riesige wirtschaftliche Chance für die ärmeren südamerikanischen Länder. Oder ist es gerade für diese eher ein riesiges Problem?
Ja, die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass Freihandel zwischen ungleichen Partnern meistens den Stärkeren hilft und den Schwächeren eher schadet. Und das steht in diesem Fall des EU-Mercosur-Handelsabkommens auch zu befürchten. Wenn die Mercosur-Staaten innerhalb von 10 Jahren 90% ihrer Importe und fast alle Exportabgaben abschaffen müssten, die Automobil-, Maschinenbau-, Textilindustrie der Mercosur-Staaten wäre dann nämlich der übermächtigen Konkurrenz aus der EU quasi schutzlos ausgeliefert. Die Folge wäre eine Beschleunigung der Deindustrialisierung. Die hat ja in Südamerika schon in den 60er Jahren eingesetzt und wurde dann beschleunigt durch die Strukturanpassungsmaßnahmen des IWF. Und das würde nochmal einen neuen Schub bekommen, einen Schub abwärts sozusagen durch das Mercosur-Abkommen. Also demnach würde in Argentinien ein Verlust von bis zu 186.000 Arbeitsplätzen allein in der Metall- und Automobilindustrie zu befürchten sein. Und das würde eben die neokoloniale Arbeitsverteilung vertiefen. Also demnach würde Südamerika immer mehr metallische und landwirtschaftliche Rohstoffe liefern. Die Europäer würden dagegen hochwertige, weiterverarbeitete Industrieprodukte liefern und der Löwenanteil der Wertschöpfung verbliebe dann bei den europäischen Konzernen. In Südamerika profitieren vor allem Zucker- und Sojabarone und Bergbaukonzerne, die kaum Arbeitsplätze schaffen, die kaum Steuern zahlen. Und nachhaltige Entwicklung oder auch Partnerschaft auf Augenhöhe sieht wirklich anders aus. Also es ist deswegen aus meiner Sicht ein neokoloniales Abkommen. Der neokoloniale Charakter dieses Abkommens liegt aber in den Handelsregeln, die dem Mercosur ein enges und auch entwicklungsfeindliches Korsett aufzwingen würden.
Und das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine große Rolle, denn Europa darf zum Beispiel Güter nach Südamerika exportieren nach diesem Handelsabkommen, die hier aus Klimaschutzgründen schon längst oder bald verboten sind. Also Autos mit Verbrennermotoren, bestimmte Pestizide, die schon lange hier verboten sind, Plastik. Auch hier wird ja mit zweierlei Maß gemessen und auch hier setzt sich da etwas Neokoloniales fort, dass man eben sagt, wir haben hier auf unserer Seite unsere Nachhaltigkeits- und Klimakriterien, aber dort ist das alles, geht uns das gar nichts mehr an, was da passiert.
Ja, unser Hauptkritikpunkt an diesem Handelsabkommen ist ja, dass es eben Wirtschaftsweisen fördert, die absolut unnachhaltig sind und der sozialökologischen Transformation im Wege stehen. Also das Abkommen würde den südamerikanischen Export von Rindfleisch, Schweinefleisch, von Geflügel, von Zuckerrohr, Bioethanol, Biodiesel, Soja steigern und vergünstigen. Das Gleiche gilt für Erz und Metalle wie zum Beispiel Eisenerz, Stahl, Bauxit, Kupfer, Aluminium, Lithium und so weiter. Und all das sind Produkte, die zu den Haupttreibern der Waldzerstörung gehören im Amazonas, im Chaco, Zerstörung biologischer Vielfalt, Verschärfung der Klimakrise, Menschenrechtsverletzungen, Vertreibung, insbesondere gegenüber indigenen und afrokolumbianischen Gemeinden. Und in der EU würde zunächst mal die Automobilindustrie profitieren und die Maschinenbauer, nämlich von der Absenkung der Zölle, aber auch von der Absicherung des Zugangs zu Rohstoffen. Die Automobilkonzerne könnten weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nach Südamerika exportieren, die ab 2035 in Europa, in der EU verboten sein werden, weitgehend. Und die Chemiekonzerne könnten Pestizide exportieren, die in der EU längst nicht mehr zugelassen sind. Pestizide, die aus Flugzeugen auf Sojafeldern versprüht werden, wobei dann Menschen und Pflanzen in der Nachbarschaft häufig vergiftet werden. Und die Konsequenz ist eben sozialökologische Transformation der Wirtschaft, die in der EU und im Mercosur dringend gebraucht würde, wird ausgebremst.
Also an dieses Abkommen, das geplante Abkommen, wurde ja auch noch ein Nachhaltigkeitskapitel dran gehängt, mit dem die beteiligten Staaten zu Umweltstandards verpflichtet werden sollen. Wieso reicht das nicht?
Das reicht nicht, weil diese Standards, die dort formuliert werden, erstens überhaupt nicht über das hinausgehen, was in internationalen Abkommen sowieso schon vereinbart ist. Und es gibt auch keine zusätzlichen Durchsetzungsmechanismen. Es ist das einzige Kapitel in diesem Handelsabkommen, das ausgenommen ist von dem sanktionsbewährten Streitschlichtungsmechanismus. Das heißt, es gibt nur die Möglichkeit, dass ein Expertenpanel einberufen wird, dann Empfehlungen ausspricht. Diese Empfehlungen sind dann aber nicht verbindlich und wenn sie nicht umgesetzt werden, dann drohen auch keine Konsequenzen. Das heißt, dieses Nachhaltigkeitskapitel ist nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben ist.
Das ist so ein bisschen eine Augenwischerei. Aber das Nachhaltigkeitskapitel bekommt ja auch Kritik aus Südamerika. Ne? Präsident Lula da Silva aus Brasilien hat kürzlich ja direkt gesagt, er wünscht sich Gespräche auf Augenhöhe und er möchte eben keine Belehrungen oder keine Vorgaben bekommen, weil das ist für ihn eben erst recht neokolonial. Hat er damit recht?
Es stimmt, dass die Regierung des Mercosur verbindliche Nachhaltigkeitsvorgaben ablehnen. Dem Vorwurf des Neokolonialismus würde ich aber ganz klar widersprechen, und zwar aus drei Gründen. Also erstens zielen solche Vorgaben zu Menschenrechten, zu Umwelt, Wald und Klimaschutz ja gerade darauf ab, Ausbeutungspraktiken zu unterbinden, die im europäischen Kolonialismus erst entstanden sind, die europäischen Konzernen bis heute dienen und die unsere imperiale Lebensweise absichern, um mal mit der Begrifflichkeit von Uli Brand und Markus Wissen zu sprechen. Ein zweiter Punkt ist, dass die EU dem Mercosur keineswegs europäische Werte aufzwingen würde, wie Lula oder auch Milei das immer wieder behaupten. Die Nachhaltigkeitsbestimmungen beziehen sich ja auf Menschenrechte, auf Umweltstandards, auf Klimaschutzmaßnahmen, zu denen sich die Vertragsstaaten schon verpflichtet haben, selber in internationalen Abkommen, die sie mit ausgehandelt haben. Das Einzige, was dazu käme, wären eben Sanktionen, die den Druck erhöhen würden, diese Abkommen auch umzusetzen.
Trotz dieser ganzen Vorbehalte und auch der berechtigten Kritik an der Umweltzerstörung, die EU-Kommission ist fest entschlossen, das Abkommen jetzt doch bald durchzusetzen. Nach 20 Jahren hat man das Gefühl, wenn nicht jetzt, dann nie. Ursula von der Leyen war kürzlich erst wieder in Südamerika und hat dafür geworben, bis Ende des Jahres das umzusetzen. Aber in der EU sind ja auch nicht alle dafür. Vor allem Frankreich stellt sich dagegen. Warum?
Ja, in der EU gibt es sehr viel Widerstand gegen das Abkommen, angefangen in der Zivilgesellschaft, aber auch die nationalen Parlamente der Niederlande, von Österreich, regionale Parlamente auch in Belgien und Präsident Macron wehren sich dagegen. Und die Motive sind sehr unterschiedlich. Ein Motiv besteht darin, dass die Steigerung von Exporten von Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügel aus Südamerika in die EU den Preisdruck in der EU verschärfen würde, in der Landwirtschaft. Und die Bauern stöhnen ja sowieso schon unter diesem Weltmarktzwang und diesem Wettbewerb und den niedrigen Verkaufspreisen. Und das ist ein Grund oder vielleicht der Hauptgrund, warum es in Europa viel Widerstand dagegen gibt. Genau.
Weil es nicht so scheint, als ob die EU da mit einer Sprache sprechen könnte, gibt es jetzt die Idee, dass man das Abkommen aufspalten könnte in einen Handelsteil und einen Kooperationsteil. Vor allem Bundeskanzler Scholz treibt das ja voran. Was bezweckt er damit?
Das würde eigentlich zweierlei bedeuten. Erstens eine Entdemokratisierung der Handelspolitik, weil nationale und regionale Parlamente nicht mehr kein Mitspracherecht mehr hätten. Sie könnten, müssten nicht mehr darüber abstimmen und könnten es auch nicht mehr verhindern. Auch im Rat wäre keine Einstimmigkeit mehr notwendig, sondern nur eine qualifizierte Mehrheit. Und das Ziel von Scholz ist tatsächlich, den Widerstand auszuhebeln von Macron, aber auch die Parlamente komplett auszuboten. Und das sehe ich aus Demokratieperspektive sehr problematisch. Das zweite Problem ist, dass der Menschenrechtsschutz damit letztendlich abgeschafft wird in dem Handelsabkommen, weil die Menschenrechtsklausel im Kooperationsteil enthalten ist. Und wenn der abgekoppelt wird, wird auch die Menschenrechtsklausel abgekoppelt. Und das sehen wir gerade auch mit Blick auf Milei sehr problematisch. Wenn der seinen sozialen Kahlschlag so fortsetzt, wie er ihn begonnen hat, und wenn er die Repression gegen Demonstranten verschärft, dann würde genauso eine Menschenrechtsklausel greifen. Sie würde der EU nämlich die Möglichkeit geben, Teile des Abkommens oder das Abkommen ganz auszusetzen. Und wenn die Menschenrechtsklausel aber nicht mehr darin enthalten ist, dann besteht diese Möglichkeit nicht. Und der EU sind quasi gegen einen Autokraten wie Milei die Hände gebunden.
Ein wichtiges Argument für das Abkommen mit Mercosur gibt es aber auch. Es ist die Geopolitik. Also seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben wir ja gemerkt, dass es ganz gut ist, die Wirtschaft zu diversifizieren. Da sind sich auch alle einig. Und dann wird auch immer wieder gewarnt, wenn wir, also Europa, dieses Abkommen nicht abschließen mit Mercosur, dann wird sich der riesige Wirtschaftsraum Südamerika wahrscheinlich weiter nach China orientieren. Und da spielen ja Umweltstandards eine geringere Rolle. Das heißt, man würde möglicherweise, indem man das Abkommen ablehnt, eine noch schlimmere Klimasituation befördern.
Ja, das sehe ich anders. Aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal gibt es überhaupt keine Überlegung, zum Beispiel bei Milei ein Handelsabkommen mit China abzuschließen. Also es ist meiner Meinung nach eine Chimäre, die immer wieder ja, als Argument angeführt wird. Zweitens findet der Handel mit China statt und auch mit der EU statt, egal ob es ein Handelsabkommen gibt oder nicht. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen dieser Handel stattfindet. Und was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein Handelsabkommen, das den Extraktivismus fördert, also die Ausbeutung von Rohstoffen im Bergbau, in der Landwirtschaft. Ein Abkommen, was gerade die neokoloniale Arbeitsteilung vertieft und damit auch die Südamerikaner abhängt. Es ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe und es ist keine Partnerschaft, die wirklich mit Werten verbunden wäre, wie zum Beispiel ökologischen Standards, Menschenrechten. Deshalb sehe ich überhaupt nicht den Mehrwert. Natürlich muss diversifiziert werden. Und ich halte es auch für richtig, dass man ein De-Risking gegenüber China betreibt. Aber der blinde Fleck in dieser Strategie ist bisher, dass wir einfach viel zu viele Rohstoffe verbrauchen. Und das müsste eigentlich der zentrale Punkt sein in der EU-Politik, dass man versucht, den Verbrauch an Rohstoffen zu senken, um damit die Abhängigkeit von Autokraten, von Diktatoren zu senken. Das geschieht im Moment nicht. Es wird alles dafür getan, Green Growth zu betreiben, zum Beispiel in der Automobilindustrie, einfach die Verbrennerautos durch Autos mit Elektromotoren zu ersetzen, was einen massiven Anstieg des Energieverbrauchs und auch einen massiven Anstieg des Bedarfs an Rohstoffen bedeutet. Ich glaube, dass diese Strategie die planetaren Grenzen noch mehr sprengen wird als bisher und es ist keine vernünftige Partnerschaft auf Augenhöhe.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Armin Pasch und wer noch mehr über das Thema lesen möchte, sein Artikel in den Blättern heißt Wertepartner mit Kettensäge. Vor 3 Jahren, im August 2021, verließen die letzten internationalen Soldaten Afghanistan. Die Afghanistan-Mission hat 20 Jahre gedauert insgesamt. Sie hat Milliarden gekostet. Tausende Menschen wurden getötet. Aber schon wenige Wochen nach dem Abzug sah es so aus, als hätte sie überhaupt gar keinen Effekt gehabt. Die Taliban beherrschen wieder das Land wie vor 20 Jahren. Es ist das größte Scheitern bundesdeutscher Außen- und Sicherheitspolitik seit ihrem Bestehen, sagt der Grünen-Politiker Winfried Nachtwey. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete mit dem Schwerpunkt Sicherheit und Verteidigung gehört zu der Enquete-Kommission, die den Einsatz am Hindukusch untersucht. Herzlich willkommen, Winfried Nachtwey. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und wir über Ihren Artikel im aktuellen Blätterheft sprechen können.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Herr Nachtwey, Sie waren ja damals vor 23 Jahren dabei, als Deutschland sich dafür entschied, beim internationalen Kampf gegen den Terrorismus in Afghanistan mitzumachen. Und das war ja ziemlich dramatisch, wenn wir uns erinnern. Am 16. November 2001 stellte der Bundeskanzler Schröder die Vertrauensfrage, verknüpfte sie mit der Entsendung deutscher Streitkräfte. Und Sie waren wie viele Grüne erst dagegen, haben aber dann doch sich dafür entschieden. Welche Hoffnungen hatten Sie damals mit dem Einsatz verbunden?
Es war tatsächlich in meiner ganzen politischen Geschichte die schwierigste Entscheidung. Und kurz vorher war ich knapp davor, das Mandat zurückzugeben, weil mir jede Option unmöglich erschien. Und dann aber veränderte sich die Lage in Afghanistan überraschend schnell, weil nämlich die Taliban sich sehr zurückzogen, also auf dem Weg zur Niederlage in Anführungszeichen waren. Und dann ist es uns gelungen, einen Entschließungsantrag von der Koalition fertigzustellen, wo wir uns positiv ausgedrückt von einem ausschließlichen War on Terror distanziert haben. Also wo es darum ging, unserer Meinung nach, ja klar, diese Gefahr eindämmen, aber zugleich die Nährböden auszutrocknen. Ganz, ganz entscheidend, weil ja sonst die Erfahrung immer wieder bei Terrorbekämpfung ist. Da wird draufgehauen, dann hat man die sogenannten Terroristen platt gemacht. Aber also ansonsten, das Problem wuchert als Hydra weiter. Und das waren also 2 Knackpunkte, warum ich dann doch auch meiner Fraktion empfohlen habe, wir können zustimmen. Ein Schatten dabei war aber gleichzeitig die Vertrauensfrage, die dann von vielen Kolleginnen und Kollegen schlichtweg als Erpressung wahrgenommen wurde.
War es ja im Grunde auch.
Und war es auch, ja.
Aber was Sie gerade gesagt haben, dass man einen koordinierten Ansatz hat, das war ja schon etwas Neues. Aber wenn man sich jetzt Ihren Bericht anschaut, den Zwischenbericht, ist ja noch nicht der fertige Bericht der Enquete-Kommission, dann ist ja ein ganz großer Vorwurf, der dabei steht, die Akteure hätten keine Landeskenntnis, kein historisch-kulturelles Konfliktverständnis und keine vertiefte Wahrnehmung des Gastlandes gehabt. War das nicht eins der Kernprobleme? Das heißt, man hat eine Mission gehabt und hat Gutes bewirken wollen, aber eigentlich gar keine Ahnung gehabt von dem Land?
Das ist völlig richtig. Wir hatten wohl in der Fraktion, und ich hoffe, dass das bei anderen Fraktionen auch war, vorher schon einige Fachgespräche gehabt mit Regionalexpertinnen und Experten. Und die machten uns zum Teil sehr deutlich, es gibt Konfliktregionen, die kann man von außen nicht befrieden, im besten Falle was eindämmen. Seid vorsichtig mit falschen Ansprüchen. Aber das war eine Erkenntnis aus einem Fachgespräch, hat sich insgesamt aber nicht niedergeschlagen. Und auch ich und wir alle, ja, nicht alle, aber die meisten von uns, haben im Petersberg-Abkommen dieses Vorhaben, verlässliche Institutionen zu fördern, unterstützt und was mir über viele Jahre ganz plausibel erschien. Klar, wenn sicherere Verhältnisse sein sollen, braucht man dafür Institutionen. So, und dann erst nach vielen Jahren ist mir dann so aufgegangen und manchen anderen bis heute nicht, dass das eine Gesellschaft ist, wo Institutionen eine sehr geringe Rolle spielen und wo das Entscheidende sind, starke Männer in der Regel, deren Beziehungen, deren Konflikte. Und also das war von vornherein eine grundlegende Nichtwahrnehmung.
Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, ich meine, es gibt doch genügend Experten, denke ich, also auch in den einzelnen Ressorts. Warum hat man nicht auf die gehört? Oder?
Richtig, das mit diesem mangelnden Konflikt- und Kontextverständnis war auch abgestuft. Bei den Leuten auch viele in den Ressorts, die dann herangezogen waren oder zum Teil drin waren, die hatten also ziemlich schon also gesellschaftliche Bodennähe. Aber wenn es auf die Leitungsebene ging, da schrumpfte es. Und vielleicht war das also eben in Deutschland noch relativ besser. Aber was wir so aus den Afghanistan Papers zum Beispiel erfahren haben, wie das auf amerikanischer Seite aussah, die also eben riesige Thinktanks haben, aber gleichzeitig so, ja, das war also eben Rachemotiv und militärische Hybris, was da zusammenkam. Das haben ja auch dann Spitzengeneräle, Diplomaten dann so eben hinterher gesagt, ne, in den vertraulichen Interviews, wir hatten keinen Schimmer. Dass dann aber gleichzeitig westliche deutsche Modernisierungsvorstellungen vor allem maßgeblich waren, das stand dann wieder auf dem anderen Blatt.
Können Sie da ein Beispiel geben?
Ja, ein Beispiel, Polizeiaufbau. Da hat ja also die Bundesrepublik die Leadrolle bei der internationalen Koordination erstmal dieser internationalen Polizeihilfe übernommen. Ich habe die schon 2002, 2003 also besucht, war da erstmal also eben beeindruckt, wie die sich gegenüber den afghanischen Kollegen verhielten. Da hatte ich so den Eindruck, gleiche Augenhöhe. Aber dann nach wenigen Jahren stellte sich heraus, dass man da ein Polizeikonzept hatte, von oben nach unten, Polizeiakademie in Kabul wurde errichtet, das ging auch sehr schnell. Aber es war viel zu wenig oder gar nicht berücksichtigt, wie ist die Lage so vor Ort? Das enorme Gewaltpotenzial im Land, dass eine Polizei nach deutschem Bild, ja, das kam uns entgegen, ne, als Bürgerpolizei, schöner Anspruch, aber dass das also den Herausforderungen da ganz und gar nicht gerecht wurde und dann, dass wenigen bei der Polizeiaufbauhilfe klar war, wie anders, wie sehr anders die afghanische Gesellschaft tickte. Also, dass man diese Personengeflechte, die muss man überhaupt also verstehen, um damit also umgehen zu können. Sonst agiert man gutwillig im Nebel.
Das ist passiert und sehr, sehr lange, 20 Jahre lang. Mit wem arbeite ich da eigentlich zusammen? Ist ja auch eine ganz wichtige Frage.
Ja, bei der sogenannten Partnerwahl ist enorm was falsch gelaufen. Die Interventen sind ja insgesamt mit relativ schwachen Kräften da reingegangen. Bei Kundus also eben, na, waren so 100 deutsche Handel, ne, in Uniform und mit einem Gewehr dabei. Aber ein Umfeld, also diese sogenannten kräftigen Männer, die ehemaligen Warlords so gab, die ihre Milizen hatten. Und da ja, muss man irgendwie gucken, wie kommt man da klar. Weil nämlich also in den ersten Jahren militärische Durchsetzungskraft hatte ISAF nicht. Die konnten sich mal gerade verteidigen, aber durchsetzen nicht. Also dann arrangieren. Und das ist dann also eben insgesamt so gelaufen in Afghanistan, dass überwiegend sich arrangiert wurde, ja, mit denjenigen, die was im Kreuz hatten. Und nicht nur im Kreuz, sondern gleichzeitig kräftig Blut an den Händen. Also sehr viele dann auch Kriegsverbrecher also eben dabei. Und die aber eben Stabilisierungspartner waren, Verbündete waren. Und was dabei also vernachlässigt wurde, war, dass man nicht gleichzeitig auch guckte, sorgfältig guckte, gibt ja in der Gesellschaft auch andere Kräfte. Und es gab auch, da hat Thomas Ruttig also immer wieder vor allem darauf hingewiesen, es gab auch einige an Reformkräften, die für ihr Land eine Besserung erreichen wollten. Und das ist also insgesamt viel zu wenig gelaufen. Es hat von deutscher Seite aus gut Förderung von Zivilgesellschaft und so weiter, da hat es bemerkenswert viel gegeben. Oder auch von deutschen Stiftungen zum Beispiel. Aber das war im Gesamten zu wenig. Und das andere war, und das betraf also uns also eben auch, bitte, mit welchen Afghanen haben wir denn dann so gesprochen? Welche haben wir besucht? Und das waren dann überwiegend Gruppierungen, Initiativen, die uns sowieso auch nahe standen. Also klar, dass man dann Frauengruppen dann besucht, ist ja auch gut so, aber darauf war es eingeschränkt. Und zur Landbevölkerung oder zu den Mullahs? Nö. auf die in Afghanistan unheimlich wichtige religiöse Dimension. Haben wir gar nicht geguckt, ne? Weil wir eben säkular eingestellt sind. Also spielt das woanders auch keine Rolle. Völlig naiv.
Da geht man quasi mit seiner eigenen Brille,
ja, natürlich,
durch die Gegend und...
Säkulare Ignoranz war das.
Wer wollte, konnte ja die ganze Zeit wissen, dass bei dem Einsatz nicht alles so rund lief und so, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Es gab Medienberichte, sie waren ja selbst auch in Afghanistan sehr oft und haben sich ein Bild gemacht. Aber andere Länder zogen ihre Truppen ja schon viel früher ab. Also Kanada, Australien, Frankreich. In den Niederlanden ist eine Regierung gestürzt über dieser Frage. Nur die Deutschen haben weiter durchgehalten, 20 Jahre lang. Warum, also hat man die Augen verschlossen vor den Problemen, die eigentlich sichtbar waren? Wollte man die nicht sehen?
Man hat nicht pauschal die Augen verschlossen. Wenn wir vor Ort waren, haben wir einiges erfahren und das Nüchternste eigentlich von den Offizieren in den PRTs, bei den Briefings. Da wurde klar gesagt, also eben, welche Potenziale und welche Geflechte und so weiter. Oder das war dann also auffällig 2006, das war so ein Wetterleuchten, als nämlich ISAF-Ausweitung auch im Süden war. Und da die Briten, die Kanadier sind direkt in einen Aufstands- und Terrorkrieg geraten und haben den also eben über die ganzen Jahre nicht mehr von der Hacke gekriegt. Und das strahlte natürlich auch aus Land aus. Und da war die Unterrichtung also eben von dem kommandierenden General da, also im Norden, da braut sich was zusammen. Und es muss sich ganz schnell was ändern. Man hat dann auch die Defizitbereiche benannt. Und Defizitbereiche, das war zum Beispiel also auch eine solide und landesangemessene Förderung von Polizei und Sicherheitskräften. Und da haben wir dann also auch mit Jürgen Trittin zusammen an die zuständigen Minister geschrieben. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, Afghanistan auf der Kippe, Fragezeichen. Und dann kam sowas Lakonisches als Antwort. Also das war, wo deutlich wurde, im Süden, da ist schon eine massive Taliban-Aufstandsbewegung. Also nicht einfach nur ein bisschen Terror oder so, ne, ein paar Hinterhalte, nein, Aufstandsbewegung. Und das ist also eben notorisch nicht wahrgenommen worden. Und damals haben wir dann auch gefordert, aber nicht nur wir alleine, sondern das waren auch Leute also aus dem Einsatz, wiederum vor allem so Offiziere, die gesagt haben, Bestandsaufnahme, wo stehen wir? Was haben wir erreicht? Weil ja die ersten Jahre, da gab es ja Hoffnungszeichen. Ne? Als ich das erste Mal in Kunduz war, 2004, und dann 2005, 2006, boah, von Jahr zu Jahr, was ich da getan hatte. Da konnte man Hoffnung kriegen. Wir haben ja nicht die Sache realisiert, was in Helmand war. Aber in Kunduz, das war so hoffnungsvoll. Aber dieses Wetterleuchten und da Augen verschlossen.
Woran lag das? Also wie kommt es zu dieser, wie kam es zu dieser schönen Färberei, wie Sie selber sagen?
Da kommt Verschiedenes zusammen. Einmal gewisse Mentalitäten beim Meldewesen, beim Berichtswesen, dass zum Beispiel auch Kommandeure, die Kontingentberichte waren noch so relativ nüchtern und offen, aber andererseits konnte sich kaum jemand erlauben, in einem Karriereberuf zu sagen, in meiner Zeit ist es schlechter geworden. Das schlägt sich doch in der Beurteilung nieder. Und das wuchs dann also nach oben immer mehr. Das waren so Strukturen und Mechanismen der Weichzeichnerei. Und dann auf der Leitungsebene, der politischen Leitungsebene, da war ein ganz entscheidender Punkt, nämlich, was waren eigentlich die ausschlaggebenden Motive für den Afghanistan-Einsatz. Und das ausschlaggebende Motiv war schlichtweg verlässlicher Verbündeter sein.
Der USA.
Und das heißt also eben Wirkungsorientierung nachrangig. Für die Leute vor Ort war Wirkungsorientierung vorne. Die haben sich drum gekümmert, habe ich auch bei den Leuten im Ministerium mitgekriegt. Die waren dahinter bei dem Arbeitsstab aus Afghanistan. Aber also eben politische Führungsebene, Wirkungsorientierung weniger. Und hier haben wir eine Parlamentsbeteiligung.
Genau, hat der Bundestag versagt?
Hätte man nüchtern dann Bestandsaufnahme gemacht, dann hätten sich ja einige auch Zweifel bekommen. Hat es Zweck? Haben wir uns übernommen? Haben wir grundsätzliche Fehler gemacht? Und auch in der Politik, wie in anderen Bereichen ist, also bekennen eigener Fehler, ne? Bei anderen gerne, aber bei sich selbst nicht so beliebt. Man wollte nicht das Risiko eingehen, sozusagen die parlamentarische Zustimmung zu gefährden, und das war ein wesentliches Motiv vor dem Hintergrund Bündnisloyalität, dann also eben 15 Jahre selbstkritische Evaluierung zu verweigern. Wir haben hinterher auch mit der SPD Anträge immer wieder gestellt. Sowas war notwendig, aber immer abgelehnt worden. Und jetzt dann die Enquetekommission nachher, damit man nachher es besser weiß.
Etwa 93.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten haben mitgewirkt an diesem Einsatz. Ja, und 59 starben dabei und zahllose afghanische Zivilisten. Sie sind Leutnant der Reserve und Sie hatten ja auch immer viel Kontakt zu der Truppe. Wie geht's denen mit der Situation, dass sie vielleicht ganz umsonst auch in diesem Krieg waren?
Denen geht's sehr zwiespältig. Und ich habe auch direkt im September 21 also auch einen offenen persönlichen Brief an die Einsatzrückkehrer geschickt, wo ich auch eben deutlich festgestellt habe, ja, das ist das größte Scheitern auch bundesdeutscher und westlicher Außensicherheitsentwicklungspolitik gewesen, dass das aber auch identifizierbare Gründe hat und dass also eben etliche das auch ziemlich früh, ja, immer wieder angesprochen, vorgebracht haben. Und dann aber war es mir wichtig, also zu unterscheiden, dass die Verantwortlichkeit für das Scheitern sehr ungleich verteilt war. Natürlich habe ich jetzt keinen sozialwissenschaftlich korrekten Überblick darüber, was jetzt die Einsatzkräfte gemacht haben, die Deutschen. Aber ich war also immerhin 20 Mal da, habe Hunderte und wahrscheinlich eine vierstellige Zahl von denen also eben was kennengelernt, auch viele Rückkehrer. Und da hatte ich den Eindruck, an denen hat es nicht gelegen. Nicht, dass die also alle also, perfekt gewesen wären, das ganz und gar nicht. Aber die haben sich also auf das Land eingelassen. Dann auch bei Soldaten, die ja nicht also mit einer Sozialarbeitermotivation dahin kommen eigentlich. Aber die haben da zum Teil oft zuerst in ihrem Leben mal solche krassen Lebensverhältnisse erlebt. Und da ist auch bei bemerkenswert vielen so eine Motivation gewachsen, jetzt über die militärische und Auftragsmotivation hinaus, so einem Land, also eben in so einer äußerst schwierigen Situation, mit auf die Beine zu helfen. Und sie haben ja auch öfter, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, auch bei der Polizei, habe ich auch etliche erlebt, die dann mitgekriegt haben, dass sich einiges tat. Da kam was zustande. Und das war ja auch die Wirkung also eben zum Teil, dass in der Bevölkerung in den ersten Jahren was Hoffnung so entstehen konnte. Aber durch die Mega-Fehler ist das also eben zunichte gemacht worden und dann also im Grunde der Rückkehr der Taliban der Weg bereitet worden.
Und Sie haben gerade diese Hoffnung angesprochen. Da fallen mir sofort diese Bilder ein von dem Flughafen in Kabul, als der Abzug dann sehr plötzlich und sehr schnell beschlossen wurde. Joe Bidens, eine der ersten Amtshandlungen war das ja für damals von dem jetzt scheidenden Präsidenten. Die Bilder der Leute, die da standen am Flughafen, die nicht mitkamen, die sich Hoffnung gemacht hatten, dass sie eine gute Beziehung zu Deutschland aufbauen würden, dass ihnen das helfen würde, wenn sie als Übersetzer oder als Unterstützer der deutschen Militärs fungieren. Das ist doch auch ein ganz großes Versagen der deutschen Politik.
Das kann man wohl sagen. Das war also ein politisch-moralisches Desaster, weil ja man verstand sich eigentlich also als Verbündeter der Einheimischen. Einmal jetzt im militärisch-polizeilichen Bereich, ne, der dortigen Militärs und Polizei. Und dann also bei denjenigen, die auch, ich sag mal ganz allgemein, was Modernisierung der Gesellschaft wollten oder vielleicht auch so was mehr Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und so. Die hatten ja auch Hoffnung darauf gesetzt. Und diese Verbündeten auf den verschiedenen Ebenen, die hat man krass im Stich gelassen nach der Devise, so war ja die Entscheidung auch der beiden amerikanischen Präsidenten, einfach nach uns die Sintflut. Und das war auch dann das Auffällige, als wir im April, Mai 21 mit Thomas Ruttig und zwei, drei anderen so einen Aufruf gemacht haben für eine sofortiges, unkompliziertes Herausholen, erstmal von Ortskräften, dass da eben auffällig viele ehemalige Spitzenmilitärs, mehrere Generalinspekteure haben da unterschrieben. Und das lag daran, dass die also noch ein Verständnis von Verlässlichkeit, also Bündnisverlässlichkeit, Verbündete oder Kameraden lässt man nicht aus dem Stich. Das ist sozusagen, wenn man im Verbund agiert, ist das geradezu eine Todsünde. Und das war auf der oberen Ebene. Ne? Biden hat selbst gemacht, hat also auch seine Verbündeten, die westlichen Verbündeten, im Regen stehen lassen ohne die Amis konnte man ja nicht mehr bestehen da. Aber dann eben auch die Verbündeten vor Ort. Also insofern war das also ein moralisches Desaster sondergleichen. Ein Bündniscrash.
Gut, aber man kann natürlich viel den Amerikanern jetzt auch die Schuld daran geben. Aber wir müssen uns ja trotzdem auch vor Augen führen, die Deutschen sind in der Verantwortung weiterhin für die Ortskräfte und es sind ja noch sehr, sehr viele dort, die es eben nicht geschafft haben. Und die Versprechen, dass man sie nachholen würde, da ist auch nicht so viel von umgesetzt worden.
Das ist richtig. Es sind ja insgesamt so um 30.000 also eben rausgekommen. Ne? Und dann ist ja auch die sogenannte Liste was erweitert worden, was so Menschenrechtsaktivisten und so weiter, Journalisten so anging. Und da sind also eben in der Tat also die Versprechen, die Ankündigungen also eben sehr unzureichend umgesetzt worden. Zum Teil hat das auch damit zu tun, gut, dass da die Grenzen auch dicht gemacht wurden, dass es überhaupt schwierig dann war, nach Pakistan zu kommen. Aber trotzdem, das ist ein weiter fortgesetztes Versagen. Ja.
Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen würden, der Einsatz hat am Ende sich doch in irgendeiner Weise gelohnt oder wir haben etwas bewirkt oder war der einfach grundsätzlich von vorn bis hinten ein Fehler?
Die Anfangsintention halte ich weiterhin für berechtigt. Also insofern widerrufe ich jetzt auch nicht. Also meine Mitentscheidung so vom November und erst recht also vom Dezember nicht, weil nämlich einmal konnte es nicht weiter hingenommen werden, dass Afghanistan ein Rückzugsgebiet also für internationale Terrorgruppen und so Netzwerke sein konnte. Also das als eine enorme Herausforderung für internationale Sicherheit, das ist das eine. Und dann das andere, nachdem die Taliban zumindest von der Macht also vertrieben waren, da konnte man ein solches Land nach mindestens 20 Jahren Krieg, Terror und so weiter, konnte man nicht einfach hängen lassen. Brauchte was Unterstützung. Also die beiden grundsätzlichen Intentionen, die halte ich also eben weiter für richtig. Dass das dann aber eben so umgesetzt wurde, dass es am Ende fürchterlich scheiterte, das ist die zweite Sache. Und am Anfang von diesen strategischen Fehlern, Versagen, steht eben, dass von vornherein zwischen wichtigsten Verbündeten ein strategischer Dissens war. Den einen ging es vorrangig also um tatsächlich Stabilisierung, Aufbau, Unterstützung und anderen um unterschiedslose sogenannte Terrorbekämpfung, wo dann Al-Qaida und Taliban, war alles dasselbe. Aber ist dann insgesamt was positiv gelaufen. Es hat Phasen der Hoffnung gegeben. Teile der Gesellschaft, vor allem jetzt so städtische Teile der Gesellschaft, haben jahrelang freiere Entfaltungsmöglichkeiten gehabt. Das gilt auch so für nicht wenige Frauen, nicht die Mehrheit der Frauen, aber nicht wenige. Immer wieder sind uns afghanische Frauen begegnet, auch die ersten Parlamentarierinnen, die hier im Bundestag waren, uns besucht haben. Boah, waren die stark. Die waren also Hoffnungsträgerinnen sondergleichen. Das hat es zwischenzeitlich gegeben. Und was wirklich was gebracht hat, das waren Projekte und Ansätze, die dicht an der Bevölkerung waren, zum Teil auch von Nichtregierungsorganisationen gemacht wurden, von Deutschland also ermöglicht. Und die waren in der Bevölkerung also verankert. Und solche Hoffnungsinseln hat es etliche gegeben und gibt es tatsächlich noch also eben bis heute.
Und die Enquete-Kommission sorgt ja jetzt auch ein bisschen dafür, dass das Thema Afghanistan wieder so in die Köpfe rückt, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr wieder Gedanken machen über das Land, was ja jetzt nach Ende der Mission so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Das hoffe ich. Es ist aber zwiespältig. Ich bin da also ganz nüchtern, weil ja also eben auch auffällig ist, dass sich also für die Enquete-Kommission keiner von den Abgeordneten gemeldet hat, die das selbst noch mitgekriegt haben. Praktisch alles Neue. Aber bei den Neuen, da hoffe ich also eben auch, dass das also eine neue Zuwendung gibt, weil nämlich schon seit mehr als 10 Jahren gibt es eine ganz verbreitete Afghanistan-Müdigkeit. Also das ist jetzt auch nicht ein Vorwurf sozusagen, sondern wenn man so lange also mit so einem Krisengebiet, Konfliktgebiet zu tun hat und dann merkt man nach anfänglichen Hoffnungen, geht das immer mehr den Bach runter, Nee, also welcher Abgeordneter kümmert sich da also intensiver drum? Das ist ja Verliererthema sozusagen. Aber andererseits eben ist ein Schlussstrich zu machen, abzuhaken, ist humanitär, aber sicherheitspolitisch auch, also das eine völlig ignorant und das andere ist sicherheitspolitisch völlig kurzsichtig. Völlig kurzsichtig. Und dann drittens schließlich muss man also noch bedenken, habe ich jetzt auch wieder erfahren, also von etlichen, die inzwischen da waren. Und die haben berichtet, dass das da eben noch der Ruf relativ gut wäre. Und dass da also eben auch auf Taliban-Seite sich gewünscht wird, dass es wieder mehr an, ich sag mal ganz allgemein, Afghanistan-Politik gibt. Die scheint es nämlich zurzeit kaum zu geben.
Dankeschön, Winfried Nachtfrei, für das tolle Gespräch. Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen.
Jo, gerne. Aber Ihnen auch, ne?
Vom Sommerloch kann dieses Jahr ja nicht wirklich die Rede sein. Liebe Tessa und lieber Ferdinand, ihr plant ja schon das nächste Heft. Wisst ihr denn schon, welche Themen im September dabei sein werden?
Also im Herbst stehen ja dann auch Wahlen an. Dazu haben wir einen Text, einen Hintergrundtext.
Da werden wir uns nämlich damit beschäftigen, wie gerade die jungen Wähler und Wählerinnen eigentlich wählen und warum sie bei den Europawahlen vor allem rechts gewählt haben, was ja viele Leute sehr irritiert hat. Dazu werden wir auf jeden Fall einen Text bringen.
Ja, und nach den deutschen Wahlen kommen dann die US-Wahlen, die uns natürlich auch weiter beschäftigen werden. Und da werden wir einen Text von Annika Brockschmidt haben, die diesmal auch die Sozialpolitik bzw. die sozialpolitische Propaganda der Republikanischen Partei analysiert. Und warum sie eben auch unter weißen Arbeitern insbesondere erfolgreich ist.
Also klingt wieder nach einem sehr wichtigen und guten Heft. Bleibt mir jetzt bis dahin euch allen nur noch einen schönen Sommer zu wünschen. Schöne Lektüre, gutes Hören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schaut doch auch mal auf der Blätter-Website vorbei. Da könnt ihr alle Texte nachlesen und auch ein Probeabo abschließen. Macht's gut, bis dann.
Ja, vielen Dank. Bis in einem Monat.
Bis dahin.